Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. August 2023 mit Prigozhin.
Einem Nachtrag auf niedrigem Niveau.
Der Ukraine.
Ökostrom.
Einer Mondlandung.
Radioaktivem Wasser.
Dem Selbstbestimmungsgesetz.
Neuen Klimamodellen.
Dem Klimarat.
Paradoxen Wahlentscheidungen.
Schamjaf zu BRICS.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein.
Ich fange mal mit den Nachträgen an, dann haben wir es hinter uns. Ne? Ich hatte letzte Woche ja gesagt, die Infektionszahlen, also Covid-Infektionszahlen oder also HS2-Infektionszahlen, also Corona-Zahlen haben sich verdoppelt. Wäre aber kein Problem, weil auf niedrigem Niveau. Da merkt jetzt nicht nur, aber auch, also ich habe auch auf Mastodon ein paar Replies gekriegt, da merkte Peteri zur letzten Sendung, dann in den Kommentaren zur letzten Sendung an, auch eine Verdoppelung auf niedrigem Niveau ist schon exponentielles Wachstum. Da bin ich reingefallen. Das heißt, immer wenn jemand sagt, ja, es verdoppelt sich aber auf niedrigem Niveau, kein Problem, verdoppelt sich halt, ne? Dann hatten wir ja aufgerufen, zu sagen, wie dieses eine Gesetz, das Bündnis, ne, Mietenbündnis, Ding sie,
ja,
heißen würde, wenn Dr. Giffey das benannt hätte. Da sagt Tobi, Schnieke-Mietengesetz, was eigentlich ganz schön ist. Und dann hat er sich daran erinnert, dass es gar nicht um Gesetz, sondern um ein Bündnis ging. Und dann nennt er es das Vermietenbündnis, wo gleichzeitig ein Wortspiel drin ist. Fand ich ganz gut. Aber ansonsten sind da keine Einreichungen gekommen. Das heißt, ich wäre jetzt auch mit meinen Nachträgen fertig.
Gut, dann kommen wir jetzt vielleicht zur spannendsten Nachricht diese Woche. Popcorn-lastigste Nachricht auf jeden Fall diese Woche, finde ich. Das war nämlich der Absturz der Maschine von Jewgeni Prigozhin, dem Chef der Wagner-Gruppe. Und Popcorn vor allem auch deshalb, weil es gab ja diese Nachricht, da ist ein Flugzeug abgestürzt und auf der Passagierliste war Jewgeni Prigozhin mit drauf. Und dann haben sich aber irgendwie alle nicht getraut zu sagen, ja, er ist jetzt auch tot.
Ja, natürlich nicht. Also das wäre genau das, was ich machen würde, wenn ich abtauchen wollte.
Ja, genau. Und deswegen gibt es genau diesen Blickwinkel. Also ist er vielleicht einfach nur abgetaucht, wurde das Ganze vorgetäuscht. Und es gibt aber auch den anderen, der eigentlich viel naheliegender ist, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was viele jetzt ein paar Tage gemacht haben. Also es war irgendwie Mittwoch, jetzt ist schon Freitag. He had it coming, ja. Also er hat ja vor 2 Monaten diesen Aufstand gemacht, den Marsch der Gerechtigkeit in Richtung Moskau gestartet. Und im Grunde ist das ja eine der größten Affronts gewesen, die irgendjemand in den letzten Jahren überhaupt gegenüber der russischen Regierung und vor allem auch Putin gewagt hat. Vor allem hat er ja in dem Zusammenhang auch zu öffentlich auf seinem Telegram-Kanal zu Protokoll gegeben, dass weder die Ukraine noch die NATO eine Bedrohung für Russland dargestellt hätten. Zitat, der Krieg sei nur begonnen worden, weil ein paar Typen sich aufplustern wollten. So. Das heißt, er hat da wirklich alles so ein bisschen in Frage gestellt, mit runtergezogen, was ja auch nochmal eine neue Eskalationsstufe war, hatte ich ja alles erzählt. Und eigentlich war da schon, dass alle gesagt haben, okay, der macht es nicht mehr lange. Ja. Also das Überraschende an der ganzen Geschichte ist, wie lange er noch überlebt hat, nämlich 2 Monate. Und dass er vor allem, gab es ja diesen komischen Deal, den angeblich der belarussische Präsident Lukaschenka zwischen Putin und Prigozhin ausgehandelt haben soll. Und danach wurde er weiterhin auch in Russland gesehen und soll da irgendwie unbehelligt rumgelaufen sein. Also das ist eigentlich das Komische. Und ansonsten wundert es jetzt so viele Menschen nicht, dass der Flieger mit vermutlich ihm und auch anderen Personen an Bord, also der Wagner-Gründer und Neonazi Utkin, der ist auch dabei gewesen, laut Passagierliste. Es wäre erwartbar, sagen wir es mal so.
Aber könnte nicht genau das der Deal gewesen sein? Pass auf, wir lassen dich verschwinden.
Ja, vielleicht.
Kleben ein paar Haare an.
Ja, also, die Frage ist, was für einen Unterschied macht es tatsächlich, weil dann auch der offizielle Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe verkündet hat, er ist tot oder die sind beide tot, die waren da an Bord dieser Maschine.
Und jetzt gibt's Dresche, macht euch auf was gefasst.
Einerseits, andererseits ist die Frage, wie geht's weiter mit Wagner? Geht das noch weiter? Was passiert jetzt? Also es gibt ja diese eine Gruppe, auch diese ehemaligen russischen Soldaten, glaube ich, waren es, die sich ja gegen Russland wenden seit dem Ukraine-Krieg, die ja auch Sabotageakte dort durchgezogen haben. Die haben schon aufgerufen, so hey Wagner-Leute, kommt zu uns, gemeinsam stürzen wir das Regime. Keine Ahnung, also da ist jetzt natürlich gerade noch wahnsinnig viel in Bewegung, aber Freitagmittag gab es noch keine offiziellen Beweise, dass der Wagner-Chef tot ist, also oder die beiden Wagner, also der Gründer und der Chef tot sind. Das heißt, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar Geschichten gesponnen. Aber was die UK, also der britische Geheimdienst ist ja immer relativ nah an so verschiedensten Dingen, die in Russland passieren, dran. Und die haben im Grunde festgehalten, ja, es ist das Wahrscheinlichste. Also es ist wahrscheinlich, dass er an Bord war und es ist auch wahrscheinlich, dass Russland oder dass der FSB dahinter steckt, hinter der ganzen Sache. So viel können wir sagen, mal sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten dazu ja noch an die Oberfläche kommt. Das ist halt dann doch einfach noch zu frisch.
Ja, und die Frage, wie es mit Wagner weitergeht, ist ja auch aus noch einem ganz anderen Grund interessant, nämlich Stephen Gould, der Tenor, gilt als einer der wichtigsten Heldentenöre, der hat seine Karriere beendet und zwar überraschend aus gesundheitlichen Gründen. Der hat in den letzten Jahren in Bayreuth bei den Festspielen immer mitgesungen.
Sehr schön.
Versuch was wert. Okay.
So. Ja, ich verlinke noch zu der ganzen Geschichte ein paar Stimmen aus Russland. Die findet man ja immer bei Decoder. Die haben, also da, die sind auch, die Mehrheit geht davon aus, dass es ganz Mafia-like eben wirklich jetzt der Tod war, den der Wagner-Chef da gefunden hat. Ne, dass man ihm erstmal sagt so, hey, alles gut, wir sind wieder Freunde und dann hinterrücks umbringt.
Aber so doof kann der doch nicht sein. Das ist, was mich so, das ist der eine Punkt, den ich nicht raffe. Der Typ ist absolut böse gewesen, sicher. Vielleicht auch ein bisschen dumm, aber Bauernschau, weiß ich nicht. Aber so doof zu glauben, wenn Putin sagt, dir passiert nichts, dass dir da nichts passiert, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Wir haben es, ich meine, so doof waren wir alle, ne? Also.
Point taken, ja.
Und er gehörte ja zu dieser Clique, diese Petersburger Clique, die sich gegenseitig immer unterstützt haben, die sich gegenseitig auch für unangreifbar untereinander gehalten haben. Und vielleicht hat ihn das zu sehr in, wie sagt man denn, Sicherheit gewogen dadurch.
Der kann gut sein, ja. Wer wahrscheinlich nicht so gut gejubelt hat, aber weiß ich eigentlich gar nicht, wie ist denn das eigentlich so mit AfD-AnhängerInnen? Fanden die Prigozhin gut oder nicht? Ich finde alles gut, was Russland macht, von daher ist auch egal. Irgendwie wollte ich eine Überleitung basteln zu AfD-WählerInnen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie gemacht und sie überschrieben mit das AfD-Paradox. Was sie gemacht haben ist, ausgehend von einer Forsa-Umfrage, die geguckt hat, aus welchen Milieus sich die AfD-WählerInnen rekrutieren. Die Antwort lautet, sind überdurchschnittlich häufig männlich, überdurchschnittlich häufig zwischen 45 und 59 Jahren alt, Einkommen und Bildung sind eher gering bis mittelhoch, ArbeiterInnen und Arbeitslose sind unter den WählerInnen überdurchschnittlich häufig vertreten, oft haben oder hatten sie eine geringere soziale und politische Teilhabe. Außerdem ist die Zustimmung vor allem in Ostdeutschland überdurchschnittlich hoch, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen, die unter Abwanderung leiden und ökonomisch abgehängt zu werden drohen. Mhm. Also der...
Das, was man erwartet.
Das, was man erwartet, der Abgehängte. Ja, ich würde jetzt nicht die Abgehängten sagen, weil das trifft dann nicht so ganz. Aber die Abgehängten und die sich für von Abhängung bedroht fühlen, würde ich denken. Das Ganze haben sie dann auch noch angereichert mit eigenen Daten vom DIW, weil sie erstmal wissen wollten, um wen handelt es sich hier eigentlich. Dann sind sie hingegangen und haben sich die Frage gestellt, was hätten diese Leute davon, wenn die AfD regieren würde? Und da haben sie sich eine interessante Methodik überlegt. Und zwar sind sie hingegangen und haben den Wahlomaten von 2021 zur Bundestagswahl ausgewertet. Da werden ja allen Parteien die gleichen Fragen gestellt. 38 Stück sind was. Und dann werden die Antworten der Parteien aufgeteilt nach 7 politischen Kategorien. Es ist Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik, Klima und Umwelt, Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik, Außen- und Innenpolitik. Ergebnis ist... Die AfD steht für eine extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik. ich zitiere sehr viel aus der Studie, weil die haben das so schön geschrieben, ich gerade formuliere ich nicht meine eigenen Worten. Bei der Klimapolitik gibt es keine Partei, die Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Klima systematischer ablehnt als die AfD. In der Kategorie Sozialpolitik wünscht sich keine Partei im Bundestag stärkere Einschnitte bei den Sozialleistungen als die AfD. Die sind gegen Mieterinnenrechte, gegen Mindestlohnerhöhung, Bürgergeldbegrenzung und so weiter. Die AfD will die Rechte und Freiheiten vor allem für Minderheiten beschneiden. Und auch in Bezug auf Demokratie und Innenpolitik will die AfD Rechte und Freiheiten deutlich restriktiver handhaben als alle anderen Parteien im Bundestag. Das dann allerdings teilweise im Einklang mit der CDU, zum Beispiel beim Wahlalter ab 16. Und in der Kategorie Außenpolitik ist die AfD die einzige Partei, die die Europäische Union abschaffen oder massiv beschneiden will. Das Fazit vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung lautet: Würde sich die AfD-Politik durchsetzen, käme es zu einer Umverteilung von Einkommen und sozialen Leistungen von AfD-WählerInnen hin zu den WählerInnen anderer Parteien. Das heißt, eigentlich sollten wir alle AfD wählen.
Naja, so, wenn es nur darum ginge, ne?
Genau, ja. Jetzt fragt man sich, warum wollen die Leute das?
Die wollen das. Ich denke, die wissen das.
Man kann spekulieren, was das DIW auch macht und zugibt, was ich gut finde. Ich sage, das erscheint plausibel, aber sicher sind wir nicht. Und zwar sehen Sie zwei Fehleinschätzungen. Eine individuelle Fehleinschätzung, die darin liegt, dass die AfD-AnhängerInnen nicht sehen, dass diese Politik Diskriminierung und Ausgrenzung für sie selbst bedeuten würde. Oder halt mangelnde politische Bildung, so kann man es eigentlich auch nennen. Und eine kollektive Fehleinschätzung, da schreiben sie, dabei geht es im besten Fall um eine verzerrte Wahrnehmung der Realität und im schlimmsten Fall um irre Verschwörungstheorien, bei denen sich AfD-WählerInnen als Opfer von Politik und Gesellschaft darstellen und sich selbst als Mehrheit beschreiben. Ja. Klingt beides sehr plausibel. Was sehr plausibel klingt, lässt normalerweise mein Grütze-Detektor klingeln. Jetzt habe ich das Problem, ich kenne auch keine bessere Erklärung. Ich kann mir auch keine bessere Erklärung ausdenken, außer eine einzige. Das sind alles Nazis.
Ja.
Oder meinetwegen Rechtsextreme.
Rechtsextreme oder,
Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ein Drittel im Osten rechtsextrem ist und dann nochmal, weiß ich nicht, noch ein Drittel wahrscheinlich das toleriert. Das kann nicht sein.
Ich glaube, ich habe inzwischen ein Wort dafür erfunden, das es vielleicht vorher gab, aber ich glaube eigentlich nicht. Die sind rechtsextremierbar. Ich glaube, die sind eigentlich nicht wirklich. Also wenn du sagst, ihr seid rechtsextrem, würden sie das wahrscheinlich auch noch abstreiten. Und trotzdem wandern sie mit ihren politischen Einstellungen, die sie vielleicht früher gar nicht hatten, immer weiter in dieses rechtsextreme Milieu hinein. Und das ist halt eine Radikalisierbarkeit, die ich da sehe.
Um das dann für sich selbst einzuräumen, müssten sie aber auch, glaube ich, erstmal verstehen, was rechtsextrem überhaupt bedeutet.
Ja,
selbst das verstehen sie ja nicht, darum lehnen sie es ja auch ab, so bezeichnet zu werden.
Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich großer Mangel an politischer Bildung wahrscheinlich einfach, der da dem zugrunde liegt und auch an politischer Informiertheit ganz einfach. Also wo einfach, glaube ich, du hast ja diese krasse Ablehnung, die Lügenpresse, das schaue ich mir alles gar nicht an. Was im Umkehrschluss natürlich dazu führt, dass die Leute unterinformiert sind. Also weil wo willst du denn sonst Informationen darüber herbekommen und auch eingeordnet bekommen und ordentlich recherchiert bekommen, was gerade in der Welt passiert, wenn nicht in der sogenannten Lügenpresse, also bei den Journalisten und bei den Medien, die das als Job machen.
Ich spring gerade nochmal zurück zu Prigozhin, also die Russen waren es, also Putin war es. Hier kommt gerade eine Meldung über den Ticker, Kreml weist Verwicklung in Flugzeugabsturz zurück, das heißt die waren.
Das war so lustig, weil ja nicht mal die kremlnahen Medien in Russland versucht haben, so zu tun, als sei das ein Unfall gewesen. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Naja, wir bleiben dann im Osten bei der Ukraine. Die hatte nämlich diese Woche Unabhängigkeitstag. Am 24. August 1991 hat sich die Ukraine per Volksentscheid mit über 90% Zustimmung für unabhängig erklärt. Ist also seitdem ein unabhängiges, freies Land. Und haben das natürlich in diesem Jahr und auch schon im letzten besonders gefeiert, um eben auch als Tag genutzt, um den Zusammenhalt zu feiern in dieser Situation, in der sie sind, also in diesem Krieg. Haben auch der Opfer gedacht, der verschleppten Kinder gedacht, der zerstörten Städte und Leben letztendlich gedacht. Und es gab eine kleine Parade wo sie stolz die Panzer gezeigt haben, die sie von Russland erbeutet haben. Was?
Ja, Reverse Military Parade.
Ja, oder? Sehr was schön. Einerseits irgendwie lustig ist und auch von dem typischen ukrainischen Humor, finde ich, zeugt, der ja in diesem Krieg am Anfang noch besonders stark war.
Ja, vor allen Dingen, als wir noch alle viel stärker auf Twitter waren und das noch mitgekriegt haben.
Das stimmt, das ist ja. Aber tatsächlich, es ist natürlich so, dass wenn man genau hinschaut, die Ukraine militärisch unterlegen ist. Dass
irgendwer hat geschrieben, wir sorgen dafür, dass die Ukraine mit einem hinter dem Rücken festgebundenen Arm kämpfen muss. Oder so,
so ist es. Also die warten da auf die Waffen weiterhin aus dem Westen. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, die F-16-Kampfjets aus den USA kommen wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr und irgendwann im Winter erst. Deswegen war es eine gute Nachricht, dass am Wochenende hatten Dänemark und die Niederlande gesagt, sie werden der Ukraine F-16-Kampfjets geben. Die USA haben angekündigt, dass sie im Herbst dann auch anfangen wollen, die Soldaten der Ukraine zu trainieren, dass die benutzen und fliegen können. Also das ist schon mal ganz gut. Das heißt, vielleicht klappt es ja mit einer Herbstoffensive oder eine Winteroffensive wird es nicht geben. Also das ist ja so ein bisschen das Problem mit den mit dem Boden und dass man da nicht wirklich Krieg führen kann im Winter. Also ich gehe momentan eigentlich eher etwas pessimistischer davon aus, dass wenn alles gut läuft, die Frühjahrsoffensive 2024 vielleicht annähernd das wird, was viele sich eigentlich für 2023 erhofft hätten, was aber mangels guter Ausstattung der Ukraine nicht so stattgefunden hat. Trotzdem gab es einen kleinen Erfolg diese Woche, den möchte ich nicht unter den Teppich kehren, und zwar wurde bei einem Angriff auf den russischen Flughafen in Sochi ein Langstreckenbomber zerstört. Und dazu ganz schön ein Zitat des britischen Verteidigungsministeriums, die gesagt haben, dies ist mindestens der dritte erfolgreiche Angriff auf einen Langstreckenflugplatz in Russland, Klammer auf, in Russland, also das füge ich jetzt hinzu, Klammer zu, was erneut Fragen über die Fähigkeit Russlands aufwirft, strategische Standorte tief im Landesinneren zu schützen. Zitat Ende.
Ja. Ja, das ist es ja auch immer wieder schon, also die ganze Zeit, wo dieser Überfall läuft, sind ja immer wieder so Momente, wo man sich denkt, sag mal, wie konnten wir überhaupt auf die Idee kommen, dass das so eine schlagkräftige Armee wäre?
Ja.
Weil die scheinen ja, also entweder halten die immer noch extrem Technologie zurück für irgendeinen Tag X oder die sind wirklich technisch dramatisch unterausgestattet. Also klar, die können halt unendlich viel Kanonenfutter bereitstellen.
Männer haben sie jede Menge.
Ja.
Und dann noch eine vielleicht auch ganz lustige Meldung, wenn wir gerade da sind, eine Meldung von einer Mondlandung. Die erste Meldung zum Thema Mondlandung kam nämlich diese Woche aus Russland. Die Luna 25, das war eine russische Raumsonde, die zum Mond geflogen ist, ist gecrashed. Das hätte die erste Mondmission seit dem Ende der Sowjetunion sein sollen. Und wir wissen alle, oder ich erinnere mich sogar noch, es war der Sowjetunion immer sehr, sehr wichtig, Mondmissionen zu haben. Das war irgendwie Teil der Politik.
Im Weltraum siegte die SU.
Ja, genau, dem Westen so auch zu zeigen, so lange Nase, guck mal, was wir können. Und ich denke, ähnlich kann man das jetzt auch einordnen. Also, dass Russland eigentlich zeigen wollte, guck mal, was wir trotz der Sanktionen, was wir trotz der Sanktionen technisch auf die Beine stellen können. Und man muss es auch im Kontext sehen, Ende Juli hatte Russland verkündet, dass man aus der Zusammenarbeit auf der internationalen Raumstation ISS aussteigen wird. Und zwar 2024 wollen die da raus. Also insofern auch das wichtig, weil die Luna 25 nämlich als Teil eines größeren russischen Mondprogramms angesehen werden kann. Die Russen haben nämlich den Plan, dass sie bis 2040 auf dem Mond eine eigene russische Raumstation errichten. So, jetzt ist das erstmal gescheitert, aber Indien hatte Grund zu jubeln diese Woche und hat es nämlich als viertes Land überhaupt in der Geschichte der Menschheit geschafft, ihre Raumsonde Chandrayaan 3 auf dem Mond zu landen. Also man spricht von einer sanften Landung auf dem Mond und dann auch noch der bislang wenig erforschte Südpol des Mondes, der interessant ist, weil man davon ausgeht, dass da gefrorenes Wasser ist, also Eis. Und mal schauen, also das Ding ist da jetzt irgendwie 2 Wochen und werkelt da rum und je nachdem, was da an Erkenntnissen und Proben und so weiter geliefert wird, könnte das wiederum wichtig sein oder interessant sein für die Forschung rund um bemannte oder befraute Missionen zum Mond in der Zukunft.
Naja, und vor allen Dingen, was es ja auch noch ist, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, Indien hat gerade gezeigt, dass sie zum Mond fliegen können. Ja, das,
voll,
das
ich ist halt, der vierte also, Nation. Ist, ne? Also,
ja, ja, eben, das, was das auch für, wie nennt man das denn, den Nationalstolz eines Landes ausmacht, Prestige und so. Klar. Also das ist super. Ja, ja.
Voll, ja, einerseits super, Prestige, toll. Was ich trotzdem ein bisschen albern fand, war der indische Premierminister Narendra Modi, der ist ja auch so ein latenter Autokrat, der von einem Siegesschrei für das neue Indien sprach.
Aber
so sind sie, glaube ich, ein bisschen dramatisch müssen sie sein, die Autokraten.
Ja, aber ich habe ja bei Indien immer so ein bisschen auch das Gefühl, dass da tatsächlich irgendwie in den nächsten Jahrzehnten es ganz gewaltig rappeln könnte und die aufholen bis zum Untergang. Also ich bin auch gespannt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen beeinflusst jetzt durch dieses Buch, was ich gelesen habe, wo die Inder Vorreiter im Klimaschutz geworden sind.
Du, ich traue denen das auch zu. Also ich habe ja in meiner Arbeit, in meiner früheren Arbeit im Bereich so globalisierungskritische Bewegungen oder auch feministische Bewegungen einige Leute aus Indien kennengelernt auch, und das waren immer die coolsten Säue, wirklich. Also da sind schon einige wirklich coole Leute unterwegs. Insofern drücken wir die Daumen.
Wir bleiben in Asien und gehen nach Japan. Wir sind ja, also wir, du, ich, unsere Generation, wir sind ja so privathistorisch gesehen doch irgendwie Teil der Anti-Atomkraft-Bewegung, selbst wenn wir gar nicht wirklich zu dieser Anti-Atom, ich weiß. Ja, aber wir sind ja 80er Jahre aufgewachsen und so, ne? Und das trifft halt auch auf die Mehrheit der Deutschen zu, sonst hätten wir den Atomausstieg wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Und darum wahrscheinlich versetzt einen so eine Meldung darüber, dass Japan jetzt angefangen hat, das radioaktive Wasser aus Fukushima ins Meer zu leiten. Darum versetzt einen so eine Meldung ja doch eher erstmal in so ein bisschen Panik, ne? Weil es ist ja alles ganz, ganz schlimm. Was sie da haben, ist ein Problem. Sie haben nämlich 1,3 Milliarden Tonnen von dem Wasser und denen geht der Platz aus, um das Wasser zu lagern. Also haben sie einen 1 Kilometer langen Tunnel gebaut, um das ganz langsam in den Pazifik leiten zu können. Und zwar so langsam in den Pazifik leiten zu können, dass die ganze Nummer 30 Jahre dauern wird. Das Wasser ist aufbereitet, ist also gereinigt und gefiltert und verdünnt und so. Was sie aber nicht rausbekommen, ist Tritium. Tritium ist ein Isotop des Wasserstoffs. Isotope sind verschiedene Arten desselben Elements. Im Kern sind immer gleich viel Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Chemisch sind Isotope im Prinzip das gleiche wie ihre Elemente, haben aber unterschiedliche Massen.
Ich bin so Tritium, gespannt, ob hier wieder eine Korrektur in den Kommentaren kommt am Ende.
Tritium ist halt 3H, ja, also, ne, und darum heißt es auch Tritium, und das entsteht entweder durch kosmische Strahlung in der Atmosphäre oder durch Kernreaktoren. Und was ich geil finde, ist sein Name: überschwerer Wasserstoff. Ja. Ja, nicht superschwer. Superschwer ist Deuterium, 2H. Mhm. So, das Problem bei Tritium ist radioaktiv. Das ist ein Beta-Strahler. Beta-Strahler wirken hauptsächlich, also man unterscheidet Alpha-, Beta- und Gamma-Strahler, je nachdem, wie die Eindringtiefe in Gewebe oder Material ist. Mhm. Ein Beta-Strahler wirkt lokal. Wenn du daneben stehst, kriegst nur die oberen Hautschichten was ab. So Verbrennungen und dann Hautkrebs und so. Und wenn du es futterst, gibt's halt hohe Belastungen, je nachdem, wo der Kram sich anreichert. Das kennst du von Jod 131. Jod reichert sich in der Schilddrüse an. Und wenn radioaktives Jod reinkommt, kriegst du da dann halt Schilddrüsenkrebs. Darum futtert man viel Jod nach dem Atomkrieg, damit in der Schilddrüse so viel Jod schon ist, dass das Jod 131 nicht noch zusätzlich da rein kann. Die Halbwertszeit von Tritium ist 12,5 Jahre. Und das zerfällt dann zu einem Heliumisotop, nämlich Helium-3. Mhm. Und das ist dann stabil, also strahlt nicht mehr. So. Und ich habe eben schon gesagt, das aufbereitete Wasser haben sie jetzt vor der Verklappung so weit mit Meerwasser verdünnt, bis nur noch ein Siebtel der Belastung drin ist. Ich muss es anders betonen. Bis nur noch ein Siebtel der Belastung drin ist, die die Weltgesundheitsorganisation als Grenzwert für Trinkwasser empfiehlt. Mhm. Und darum sagt auch die Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, nee, kannst du trinken, ist aber halt ekelhaft salzig.
Ja, gut.
Ganz schön. Und das, also es ist alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht.
Ja.
Und trotzdem ist aber der erste Reflex so, oh Gott, Blinky, ne, dieser Fisch mit 3 Augen aus den Simpsons. Mhm. Und China hat dann auch erstmal einen Importstopp für allen Fisch aus Japan verhängt.
Ja, gut.
Wo ich aber dann auch vermute, dass da geht's eher um internationale Beziehungen als um Verbraucherschutz.
Ich glaube auch. Den Chinesen ist der Verbraucherschutz, glaube ich, traditionell jetzt nicht so wichtig wie den Deutschen oder so. Weiß nicht.
Hast du gerade Milchpulver gesagt?
Unterstelle ich gerade.
Wer sich noch ein bisschen beschäftigen will mit Strahlungsdosen, Becquerel, Alpha, Beta, Gamma-Strahlen und so weiter, mag vielleicht den 11 Jahre alten Artikel aus dem Spektrum der Wissenschaft zum Thema lesen. Da ging es um Strahlung im Ozean und zwar um ein versenktes russisches Atom-U-Boot damals, wo Strahlung austreten könnte und so. Weil so gesehen, zumindest so gesehen, ist Strahlung dann am Ende doch gleich Strahlung. Und womit ich ende, ist ein Zitat, auch dann wieder zu Fukushima und dem Wasser, ist ein Zitat vom Redaktionsleiter Physical Sciences bei Spektrum der Wissenschaft. Mike Zeitz heißt der und der hat im Juni dieses Jahres geschrieben: Der Tritium-Eintrag vor Fukushima wird für die Fische im Pazifik kein Problem. Ihr Problem wird der Zusammenbruch ihrer Ökosysteme, wenn sich die Diskussionen rund um deren Rettung auf letztlich wenig relevanten Nebenschauplätzen verlieren. Mit anderen Worten, bevor wir uns über Tritiumwasser aufregen, sollten wir doch vielleicht mal über Plastik sprechen.
Ja, oder alles andere, was die Weltmeere gefährdet, inklusive Klimawandel. Ja, da sind wir doch schon mitten im Umwelt- und Klimabereich. Denn
ich habe auch kein anderes Thema mehr dabei, außer nur noch Umwelt- und Klima.
Der Klimarat. Der Klimarat ist ein Expertenrat für Klimafragen, heißt er eigentlich, ist ein Gremium, das dafür geschaffen wurde, zu prüfen, ob Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, seine sich selbst auferlegten Klimaziele eigentlich erreicht oder erreichen kann und auf dem richtigen Weg ist sozusagen. Und dafür gibt es immer Prüfberichte.
Darf ich lösen?
Was denkst du denn, was der Klimarat?
Nein. Ja.
Was ich ganz interessant fand in der Recherche zum Klimarat war, dass es Vorbilder gibt für diesen Rat in Frankreich und in Großbritannien und aber Deutschland seinen Klimarat mit weniger Kompetenzen ausgestattet hat, als wir das aus Großbritannien oder Frankreich kennen. Also da haben die noch mehr Einfluss auf die Politik tatsächlich. Wobei bei uns gibt es ja immerhin das Klimaschutzgesetz, das theoretisch die Politik bindet. Und wir hatten ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sehr deutlich gemacht hat, hier Politik, ihr müsst. Ne? Ihr könnt nicht einfach zu wenig oder gar nichts tun. Ihr müsst euch dran halten, wegen der kommenden Generation und deren Freiheit. So, aber genau, jetzt hat der Klimarat der Bundesregierung diese Woche keinen Prüfbericht vorgestellt, den gab es schon im April, aber gesagt, so, wir haben uns nochmal alles angeschaut, was jetzt gerade so auch an, ne, es gibt ja das neue Gebäudeenergiegesetz und was gerade die Bundesregierung so auf die Beine gestellt hat, um in Richtung Klimaziele erreichen zu kommen. Und wir müssen der Bundesregierung leider ein schlechtes Zeugnis ausstellen, denn es gibt eine echt, echt große Lücke zwischen dem, was eigentlich jetzt auf die Wege gebracht sein müsste und dem, was auf die Wege gebracht wurde. Na?
Ich sag doch, wir Deutschen sind dreckig.
Ja.
Wir nehmen uns aber, als hätte man Parmesan erfunden.
Ja. Und was auch überhaupt nichts Neues ist, es gibt eben diese beiden Sektoren, die am krassesten scheitern an ihren Klimazielen, das ist Gebäude und Verkehr. Ich zitiere aus der Tagesschau, im Gebäudebereich bleibt den Experten zufolge bis 2030 eine Lücke von insgesamt 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die eigentlich eingespart werden müssten, um die Klimaziele noch zu erreichen. Im Verkehrsbereich, und jetzt halte ich fest, sind es zwischen 119 und 191 Millionen Tonnen. Also ein wahnsinnig großes Vielfaches davon. Und was ja Miriam Vollmer, die hier im Sommerinterview in der Sendung noch gesagt hat, naja, scheiß auf die Sektorenziele, ja, es kommt auf die Gesamtminderung an, ja, da würde der Expertenrat vielleicht widersprechen, weil die nämlich sagen, die erwartete Gesamtminderung wird vermutlich überschätzt. Also sie antworten das natürlich nicht auf Miriam, aber sie erklären das in ihrer Pressekonferenz dieser Woche. So. Und da fand ich dann witzig, also wirklich witzig im Sinne von gewitzt und auf eine Art auch schlau.
Witzig im Sinne von scharfsinnig, ja, und nicht im Sinne von scharfsinnig, wie mein alter Musik.
Ja, genau. Hatte. Robert Habeck war diese Woche im Heute-Journal zu Gast bei Marietta Slomka. Die hat ihn interviewt, natürlich wegen des ganzen Ampelkrachs und wegen dieser Pause und überhaupt und sowieso und ob er sich ärgert und wie er das fand, dass er in seinem Urlaub diese ganzen Nachrichten kamen und so. Und aber sie hat ihn eben auch angesprochen auf den Bericht des Klimarates und darauf, dass das Zeugnis für die Bundesregierung so schlecht ist und dass die Klimaziele nicht erreicht werden. Und hier ist, was Robert Habeck dazu sagt.
Wir haben die Lücke, die wir geerbt haben, die ich geerbt habe, um 80% verkleinert. 80% sind nicht 100%, das stimmt. Vor allem im Verkehrsbereich reichen die Maßnahmen nicht. Das liegt daran, dass wir beim Schmieden dieser Koalition im Koalitionsvertrag bestimmte Dinge ausgeschlossen haben, von Tempolimit bis zu Steuererhöhungen. damit werden wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Aber das ist jetzt irgendwie auch keine Überraschung gewesen, dass diese 80% nicht 100% sind. Das habe ich ja selber gesagt.
Ich habe wirklich laut lachen müssen, als ich das gesehen habe. Also 80% sind nicht 100%, das habe ich ja selber gesagt. Und das haben wir schon gemerkt, als wir diese Koalition geschmiedet haben, dass das nicht hinhauen kann. Also müssen wir da jetzt irgendwie mit umgehen.
Hätte man auch schon mit umgehen können, als man die Koalition geschmiedet hat. Aber ich will hier ja nicht unken, denn ich bin ja linksgrün versifft.
Ja, ich weiß auch nicht, klar, der Habeck, was soll er denn machen?
Ja. Ne? Der kann sich ja auch nicht jetzt hinsetzen und sagen, hey, das wäre vor allen Dingen Verkehr nicht erreichen, weil der Wissing wahrscheinlich den größten Präsentkorb von allen gekriegt hat oder halt absolut inkompetent ist. Kann der ja nicht machen.
Beides.
Also weil dann begibt er sich ja auf das gleiche Boulevardniveau, ja, auf dem die FDP seit Monaten unterwegs ist.
Ja.
Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, aber ist halt so.
Ich finde es so witzig, wie er halt aus diesem Misserfolg einen Erfolg macht. Na, wir haben die Lücke, ja, um 80% geschlossen.
Und das Problem ist halt auch, du verlierst ja jedes Vertrauen in die Politiker und Politikerinnen angesichts solcher Aussagen. Auch selbst wenn er so weit geht, wie er wahrscheinlich gehen, ja, kann. Und wenn man genau hinhört, das, ja, auch merkt, ja, und sich ein bisschen auskennt. Aber trotzdem verlierst du jegliches Vertrauen, weil wozu wähle ich euch denn? Warum setzt ihr euch nicht gegen die FDP durch? Ja gut, die Antwort lautet, weil die SPD auf FDP-Politik steht, aber
was schon auch in der Antwort mit drin ist, ist, ich habe eine Lücke geerbt und ich, ja, habe sie um 80% verkleinert. Das heißt, die Alternative ist, die Lücke bleibt, wie sie ist. Also die CDU hat jetzt nicht viel, oder die CDU-SPD-Regierung haben nicht viel gemacht, um diese Lücke zu verkleinern. Ja. Insofern ist da der Unterschied, den die Grünen machen, ja schon hörbar. Aber
nicht ausreichend. Also wird es wärmer. Aber nicht, wie wir gedacht haben. Die Wissenschaft hat sich geirrt.
Mhm.
Also die Wissenschaft hat sich nicht komplett geirrt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben mal ihre Klimamodelle erweitert. Und zwar um einen Abkühlungseffekt. Und dieser Effekt kommt daher, dass die Erde, also Meere, Moore, Wälder, Steine und so weiter, dass die Erde auch CO2 aufnimmt, kontinuierlich. Und das wird sie mutmaßlich auch immer weiter so machen. Und das hat dann den interessanten Effekt, dass wenn wir aufhören würden, CO2 in die Atmosphäre einzulagern, dass das vorhandene CO2 langsam aus der Atmosphäre verschwinden würde. Mit anderen Worten, wenn wir heute aufhören, fossile Brennstoffe zu verwenden, steigt ab morgen die Temperatur nicht mehr weiter.
Ist das so krass?
Nochmal, steigt ab morgen die Temperatur nicht mehr weiter. Ja? Bisher haben wir gedacht, das würde jetzt immer weiter so gehen, bis zu irgendeinem Zeitpunkt, ab dem es dann wieder weniger wird.
Ja, genau.
Es steht möglicherweise davor. Was sie gemacht haben, ist, sie haben insgesamt 18 Erdsystemmodelle laufen lassen, wo ich auch dachte, wow, es gibt 18 Erdsystemmodelle, weil das ist halt alles Supercomputer. Ne?
Ja.
Und was sie modelliert haben, ist das sogenannte Zero Emissions Commitment. Das ist die Änderung der Durchschnittstemperatur, also weltweit, der weltweiten Durchschnittstemperatur, die man erwarten kann, nachdem Netto-CO2-Emissionen beendet worden sind. Also nachdem wir Netto-Null sozusagen haben. Und diese Modelle, die haben jetzt nicht alle sofort ein eindeutiges Ja-Ja-Yippie-Rune-Tüden-Good-Times-Ergebnis ausgeworfen, aber, und ich zitiere aus dem Paper, insgesamt, also über alle Modelle, insgesamt liegt der wahrscheinlichste Wert von ZEC, also das Dingens, ne, Commitment, Zero Emissions Commitment, insgesamt liegt der wahrscheinlichste Wert von ZEC auf multidekadischen Zeitskalen nahe Null. Mit anderen Worten, mit hoher Wahrscheinlichkeit bleibt es so scheiße, wie es ist. Und das auch für 30, 40, 50 Jahre. Aber es wird nicht noch beschissener, wie wir bisher immer gedacht haben. Vorausgesetzt, wir erreichen global Netto-Null-Emissionen. Also vorausgesetzt, wir verklappen nicht mehr CO2, als wir selbst und die Erde auch wieder einfangen können.
Das wäre ja erst bis 2050.
Jetzt habe ich eine gute Nachricht
wollen.
Ja, aber immerhin.
Bis
also
dahin wird es immer beschissener.
Das ist richtig, aber wenn das wirklich so sein sollte, wie die Modelle zeigen, dann würde ab dem Moment es nicht immer beschissener werden, sondern es würde schlachartig, mehr oder weniger schlachartig, die Erde ist ja ein träges System, aber es würde schlachartig aufhören, immer schlimmer zu werden. Das heißt, und das finde ich eigentlich das Spannende daran, in dem Moment, wo wir netto null sind, global, können wir damit anfangen, uns um genau den Zustand der Welt zu kümmern, den wir dann vorfinden.
Mhm.
Und müssen nicht mehr darüber diskutieren, scheiße, was ist eigentlich in 20 Jahren mit den Dämmen und so weiter.
Mhm.
Sondern wir wissen, okay, hier ist jetzt die Grenze und da muss unsere Anpassung hin. Das finde ich schon ein sehr interessantes Ergebnis.
Ja. Ich merke auch, was es mit meinem Kopf macht, weil ich immer so dieses, es gibt so diesen Spruch, der ist ungefähr, dieser Sommer ist noch einer der kühlsten, die ihr, oder ist wahrscheinlich der kühlste, den ihr haben werdet. Ne? Also weil dieser Sommer ja besonders heiß ist, jetzt nicht in Deutschland, aber im Rest der Welt. Und dann gibt es halt diese Leute, die sagen, ja, das wird noch der kühlste sein, den wir ab jetzt erleben. Und ich bin ja noch gar nicht so alt. Das heißt, was du mir gerade erzählt hast, wirft ein alternatives Szenario auf, dass ich vielleicht, eine Chance habe, kühler nicht.
Du wirst keinen kühleren Sommer, weil multidekadisch, du wirst keinen kühleren Sommer erleben, aber die Kinder haben eine sehr, sehr große Chance, tatsächlich nochmal einen kühleren Sommer zu erleben oder vielleicht den ersten wieder kühleren Sommer zu erleben, bevor sie selber in Gras beißen.
Ja, das sind doch ganz positive Aussichten.
Das ist nicht die einzig gute Nachricht, die ich habe. Meine letzte ist auch eine gute, aber damit warte ich.
Ich habe auch eine gute Nachricht, und zwar kommt das Selbstbestimmungsgesetz. Halleluja. Endlich hat es das Bundeskabinett geschafft, den Gesetzesentwurf aus dem BMFSFJ, kurz Bundesfamilienministerium.
BMFSLGBTQFSJ+.
zuzustimmen, wobei auch die FDP in Person von Justizminister Marco Buschmann mit dran gearbeitet hat. Und das merkt man auch, der hat seine Spuren in Formulierungen hinterlassen, unterstelle ich jetzt einfach, weil er ja auch im Januar der Zeit noch ein Interview gegeben hat, wo er dieses transfeindliche Narrativ von, ja, aber man muss ja auch die Frauen saunen und da muss man ja Schutzraum und so weiter. Ne? Also da war ja schon die Dog-Whistle in die richtige Richtung zu hören. Und das ist jetzt auch in dem Gesetz mit drin.
Ich wüsste gerne mal, ob Buschmann wirklich transfeindlich ist oder ob er das nur ausbeutet für ein paar Stimmen.
Ich würde letzteres tippen tatsächlich, ne? Weil er in den Wahlkampf ist die FDP ja noch reingegangen mit einem sehr klaren Wahlprogramm auch, was ja Selbstbestimmung und Rechte von Transmenschen angeht. Und dann ist es eigentlich erst so im Laufe, ja eigentlich war schon das Interview im Januar überraschend, muss ich sagen. Also das fand ich schon wirklich überraschend und glaube, da hat er einfach so ein bisschen gehorcht. Wie ist die Stimmung? Was diskutieren die Leute? Na, jedenfalls, man merkt es eben an so ein paar Sachen. Also es gibt da eine Sperrfrist von 3 Monaten. Also wenn jetzt eine Transperson sagt, ich möchte meinen Geschlechtseintrag ändern lassen, darum geht es im Wesentlichen auch in diesem Gesetz. Also dass, wenn du sagst, okay, ich möchte ab jetzt Helga Klein heißen oder so. Willst du vielleicht nicht, weil so heißt ja,
ich möchte gerne Holger Graf Lambsdorff heißen.
Musst du das beim Standesamt anmelden und dann 3 Monate warten, bis du wirklich so heißen darfst. Also bis du das dann wirklich, bis der Eintrag geändert ist. Und da merkt man schon so, ja, warum ist das da drin? Naja, weil man den Transpersonen unterstellt, dass sie sich das nicht gut genug überlegt haben und dass sie da einfach so eine ich bin aus einer Laune heraus, lasse ich jetzt meinen Geschlechtseintrag ändern. Ja, also diese ganzen komischen, ganz schönen, es gibt eine Petition, die nennen das Misstrauensparagraphen, die da reingeschrieben worden sind. Die sind halt ein Problem und ein viel größeres Problem ist, dass da eine Passage ist, die darauf verweist, Thema Frauensauna zum Beispiel, es gilt das Hausrecht, ja, steht da drin. Und
immer.
Wo der Juristin im Bund sagt, das würde suggerieren, dass insbesondere Transfrauen eine potenzielle Gefahrenquelle für andere Frauen darstellten, indem sie das Gesetz zum missbräuchlichen Eindringen in für sie nicht vorgesehene Räume nutzen würden. Dafür gibt es keine empirischen Belege. Zitat Ende.
Ich könnte auch da noch eine anekdotische Evidenz dazu bringen. Also bisher, immer wenn ich in der Sauna war, waren da auch nackte Frauen. Das heißt, ich kann einfach in irgendeine Sauna gehen, wenn ich Dutteln gucken will.
Ja, das... Egal, ne? Also ja, müssen wir nicht.
Ich verstehe auch überhaupt nicht diese. Ich verstehe das alles. Ich verstehe auch gar nicht was für eine Vorstellung haben diese. Wie heißen sie? Diese Transfeinde eigentlich. Ich wollte TERF sagen, aber es ist schon wieder was. Macht mal irgendwie mit euren Abkürzungen was man im Alltag. Was für eine Vorstellung haben die eigentlich, dass ich hingehe, mich zuerst in eine gesellschaftlich schlechtere Position begebe, um dann bestimmte, ganz, ganz scharf definierte Vorteile für mich zu erschleichen, nämlich in eine Frauensauna zu gehen. Ich begebe mich in die Position einer Frau, also ich verdiene weniger Geld, ich habe weniger Karriere, weißt du, so
die ganze Sache. Ich meine, es ist ja auch empirisch.
Nur um in die Frauensauna zu gehen, ist doch bescheuert.
Es ist ja auch empirisch so, dass Transfrauen zum Beispiel noch schlechtere Karten in der Gesellschaft haben als Frauen. Also die sind ja noch mal mehr diskriminiert und noch mal mehr Gewalt ausgesetzt.
Wir gehen ja davon aus, dass sie gar nicht diskriminiert sind, sondern dass alle die gleichen Rechte haben. Das ist ja immer, davon gehen ja alle aus. Alle haben ja sowieso die gleichen Rechte. Also Frauen geht's ja nicht schlecht. Dann mach halt die Bluse zu. Also das ist alles deine Schuld. Ist ja nicht das strukturell.
Kelle.
Ja gut, aber der geht's ja auch nicht so ganz gut.
Jedenfalls gibt's eine Petition, eine Eilpetition, die fordert, dass eben diese Misstrauensparagraphen gestrichen werden sollen. Die ist eingebracht von über 300 Institutionen und Privatpersonen, darunter diverse Frauenhäuser. Was ich halt auch ziemlich vielsagend finde, weil Frauenhäuser sind in Deutschland der Ort, an dem es um die Sicherheit von Frauen geht, an dem, also das sind geschützte Räume von Frauen, also das, worüber immer geredet wird, die sind auf der Seite der Transfrauen oder Transmenschen generell, nicht nur Transfrauen, aber wir reden ja immer nur über, ne, wenn wir ganz ehrlich sind, Transmänner sind ja eigentlich auch egal, ja, da, sondern diese aufgeheizte, angstbesetzte Debatte, da geht's ja immer um Transfrauen. Also die verlinke ich, die kann man auf jeden Fall zeichnen, weil vielleicht denkt man sich jetzt auch so, was ist 0,4 oder was weiß ich, wie viel Prozent der Bevölkerung? Ja, aber es geht hier ums Prinzip, ja, weil es ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich in einem Gesetz niedergeschlagen hat. Und das Zweite, was ich sehr empfehle, also falls ihr jetzt das hört und denkt, ja, aber irgendwie haben die ja auch einen Punkt und was ist denn mit geschützten Frauenräumen oder so. Also falls ihr diese Argumentation irgendwie noch schlüssig findet, gibt es einen ganz wunderbaren Text von Lea, die ja auf irgendeine magische Art und Weise nicht müde wird, zu erklären und zu erklären und zu erklären und ellenlange Texte zu schreiben, wo sie Leute wirklich so in die Hand nimmt und alles erklärt und kontextualisiert.
Sie ist noch jung, die hat noch Kraft.
Ja, also falls ihr irgendwie strugglen solltet und diese transfeindlichen Argumente noch nicht ganz unbegründet findet, dann liest den Text, den findet ihr auch in den Shownotes.
Und es gibt noch einen schönen Text, den ich die Woche gelesen hatte, der ist von Paula, beziehungsweise ein Interview mit Paula Irene Villa-Braslavski, Genderforscherin, Ludwig-Maximilians-Universität München und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Die ist wirklich sehr, sehr ausführlich im Spiegel interviewt worden. Und da geht es eben auch um diese komische eingebildete Angst vor Transfrauen, die jetzt irgendwo überall eindringen und sowas. Und die sagt halt auch, das ist halt, das im Grunde ist das eine bigotte Debatte, die da passiert und so. Und was Alice Schwarzer da macht, ist halt auch irgendwie nicht in Ordnung. Allerdings hat sie auch einen Standpunkt und so. Also es ist sehr, sehr ausgeglichen, sehr, 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 sehr gut und man lernt sehr viel. Was ich sehr schön finde, ist, gerade bei diesen TERFs, also trans, was heißt das?
Transexklusive Feministinnen.
Okay, also Feministinnen,
radikale Feministinnen, sorry.
Feministinnen, die Transpersonen hassen.
Ja.
So. Das ist ja immer, wo ich mir denke, was ist das für, haben diese noch alle, was soll der Scheiß? Ne? Das, also, bei Männern kann ich das verstehen, da geht's immer um Macht und alles Mögliche. Kann ich noch nachvollziehen. Aber bei Frauen und dann noch Feministen, ne? Und da fragt der Spiegel allen Ernstes, sitzt die Dämonisierung des männlichen Geschlechts bei manchen Feministinnen so tief, dass sie selbst auf diejenigen übertragen wird, die nicht mehr Mann sein wollen? Und Villa Waslavski sagt, absolut, die Vorstellung ist sexistisch. Transfrauen sind besonders vulnerable Menschen mit Leidensdruck. Sie sind nicht per se gewalttätig oder heimtückisch, aber das können diese Feministinnen nicht sehen. Die sehen den Penisträger per se als toxisch gewaltsam und haben den Verdacht, dass Männer sich jetzt auch noch einen Rock anziehen, um ihnen zu nahe zu rücken. Das ist eine wahnsinnig sexualisierte Projektion, eine libidinöse Fantasie. Das ist psychoanalytisch schon auch interessant, ganz ernsthaft. Ich habe es dann übersetzt in Pimmelangst. Und das ist genau das, was du mir jedes Mal, wenn ich sage, ich verstehe TERFs nicht, sagst du mir, ja, die Penis. Ja. Anscheinend ist das also,
ja. Es gibt eine sehr schöne Analyse von einem YouTuber, der sich ein halbes Jahr lang in Facebook-Gruppen von TransfeindInnen rumgetrieben hat, also so undercover. Und der da auch die Quintessenz rausgezogen hat. Also erstens, es ist eine Sekte. Also es funktioniert sektenartig. Die Leute, also es wird mit der Angst dieser Menschen gespielt. Und die Angst kann ja auch begründet sein. Vielleicht haben sie traumatische Erfahrungen mit Männern gemacht in der Vergangenheit oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Angst immer funktioniert über, dass sie den Menschen in den Kopf pflanzen, Penis. Aber Penis. 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 Und das ist halt so dieses
zentrale. Was ist das für eine komische Sendung hier? Penis.
Ja. Müssen wir da jetzt eine Ehe an die Sendung machen? Wahrscheinlich. Mal gucken.
Nein.
Weiß nicht.
Nein, wir schreiben einfach davor sexuelle Inhalte, Gewalt. Ich nehme euch allen auf die Fresse. Rauchen. Wo habe ich Zigaretten? Habe ich keine?
Schimpfwörter. Ja.
Schimpfwörter. Nacktheit. Entschuldigung. Außerdem habe ich eben beschlossen, dass ich meinen Namen nicht ändern lassen will in Holgi Graf Lambsdorff, sondern lieber in Holger Villa Braslavski, weil Villa Braslavski ist wirklich der geilste Name aller Zeiten, weil das hört sich an wie ein Haus irgendwo an der baltischen irgendwas.
Ja, voll. Ich kenne sie noch als Paula Irene Villa, siehst du?
Ah ja, dann geht's ja noch.
Aber das ist anscheinend genau eine Ehe dazu gekommen.
Bleiben wir mal im Inland, ja. Katrin. Gucken wir mal nach Bayern. Die Bayern, die sind ja so
Eigen.
Ja, notorische Strompreisschnorrer sind die. Mhm. Die Baden-Württemberger sind das auch, aber die grölen weniger rum. Darum fällt uns das hier oben im Norden nicht so auf. Also,
aber in Baden-Württemberg ist jetzt auch nicht akut Wahlkampf, oder?
Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, selbst da würden die nicht so grölen. Also das ist einzig auf dem Campingplatz, da nehmen die beiden Landsmannschaften sich wenig. Aber darum geht's nicht. Also, die Südländer verweigern ja kategorisch anscheinend erneuerbare Energie zu erzeugen, haben aber gleichzeitig gerne, dass sie den Ökostrom aus dem Norden genauso billig bekommen wie der Norden selbst. Es ist ein bisschen komplizierter, der Norden erzeugt mehr Ökostrom, als er verbraucht, der Süden verbraucht mehr, als er erzeugt. Trotzdem kostet der Strom in der gesamten Bundesrepublik dasselbe Geld. Das führt dann dazu, dass die Nordländer mit vergleichsweise wenig Einkommen, also letztlich den Strom subventionieren für den Süden, der vergleichsweise viel Einkommen hat. Und das soll ja eigentlich, soll der Strommarkt ja ein Markt sein. Also wo viel Angebot ist, sollten die Preise niedriger sein, als wo wenig Angebot ist. Ist aber nicht so, weil der Gesetzgeber ist halt mit das so geregelt, dass über gleich viel kostet. Stattdessen macht der Süden sich auf Kosten des Nordens frisch, mehr oder weniger. Am Ende verlangen sie dann vermutlich auch noch nichts mehr in Länderfinanzausgleich einzahlen zu müssen, aber gucken wir da mal. Also, dass der Strompreis überall gleich viel kostet, dass die Bayern dasselbe bezahlen wie Schleswig-Holsteiner, finde ich erstens unfair und bin nicht nur deshalb für die Aufteilung Deutschlands in verschiedene Strompreiszonen, sondern zweitens wären marktrealistischere Strompreise, 5 Zonen sind so im Gespräch, also marktrealistischere Strompreise wären eine ja im Grunde implizite Wirtschaftsförderung für den tendenziell strukturschwachen Norden. Weil wo der Strom billig ist, gehe ich produzieren, was viel Strom verbraucht. Und ich finde so eine Wirtschaftsförderung über eine Umverteilung von Geld letztendlich immer besser als irgendwelchen Konzernen ja, Milliarden hinterher zu werfen. Nee. Bloß damit sie sich irgendwo ansiedeln, wo sie am Ende Probleme haben, Personal zu finden. Wie jetzt gerade hier mit den Chip, ist egal, ich schweife schon wieder ab. Den Bayern jedenfalls geht der Arsch auf Grundeis, kann man überall in der Zeitung nachlesen. Und das, obwohl witzigerweise ja die Ökostromproduzenten in Bayern und Baden-Württemberg damit richtig fett Reibach machen könnten, weil die würden ja regional verkaufen.
Ja, ja, klar. Und ich meine, eigentlich ist jetzt Baden-Württemberg auch ein Ökostromproduzentenland mal gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wie das, naja, es ist wahrscheinlich ja, dieser generelle das generelle Solarsterben ja. gewesen.
Ja, oder weil sie Grünen haben regieren lassen, kann auch sein.
Ja, nee.
So, das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, über das ich reden will. Das war nur die Einleitung.
Ach so, Entschuldigung.
Jetzt kommt das Thema. Letztes Jahr im Oktober haben sie angefangen, in Geretsried in Oberbayern eine Geothermieanlage aufzubauen. Jetzt sind Geothermieanlagen nichts Besonderes. Die hatten vor ein paar Jahren auch schon mal nach Heißwasser gesucht, 6 Kilometer tief gebohrt, haben aber nur heiße Steine gefunden und das Gestein hat 170 Grad. Und genau das Gestein wollen sie jetzt als Wärmetauscher benutzen. Dazu bohren die nicht ganz unten, also auf mittlere Höhe um die 4 Kilometer, bohren sie horizontal Röhren in den Stein, pumpen kaltes Wasser rein und kriegen 120 Grad heißes Wasser zurück. Mhm. Und was kann man mit heißem Wasser machen?
Heizen.
Und Strom erzeugen.
Strom erzeugen, stimmt.
Als erstes wollen sie damit ein grundlastfähiges Stromkraftwerk betreiben. Das soll am Ende 8 Megawatt Strom liefern. Das ist 100-mal weniger als ein Kernkraftwerk liefert, aber dafür ist es dann halt auch kein Kernkraftwerk. Ja. Und danach, wenn sie das haben, wollen sie ganz Geretsried noch mit Fernwärme versorgen. Yeah. 25.000 Leute wohnen da.
Das ist doch cool. So.
K-Wert, das Ganze ist noch im Testbetrieb. Das ist nämlich eine neue Bohrtechnologie, die sie da ausprobieren. Mhm. Kann also noch schiefgehen, ist aber schon so weit erforscht, vor allen Dingen das Gestein ist schon so weit erforscht, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Und wenn das funktioniert, also wenn diese Technologie tatsächlich anwendungsreif ist, also die Bohrtechnik anwendungsreif und funktioniert, kommt aus Kanada übrigens, deinem Lieblingsland. Mhm. Und wenn das dann da unten in Bayern, einem deiner Lieblingsländer, und wenn das dann nämlich in Bayern klappt, dann kannst du diese Nummer auf fast ganz Deutschland ausrollen, außer dahin, wo Erdbebengefahr ist, so rheinische Tiefebene und solche Sachen. Und die erste von 4 Röhren soll nächstes Jahr im Herbst fertig sein. Und meine Hoffnung ist, dass die Bayern sich da nicht bloß wieder mal einen Hyperloop haben aufquatschen lassen. Aber gute Nachricht, oder?
Ja, voll. Ich meine, ganz ehrlich, die Bayern in der Regel, außer jetzt beim Gas, muss man sagen, aber in der Regel habe ich so früher auch immer, was die Grünen aus Bayern so berichtet haben, war immer, ja, also der Trick der CSU ist eigentlich, dass sie die guten Vorschläge der Grünen einfach als ihre verkaufen.
Das machen die in allen Bereichen. Ja, also ich meine, niemand hat so sehr gepoltert und das Maul aufgerissen wie Bayern, als es um Flüchtlinge ging.
Ja.
Und niemand hat mehr für die getan.
Ja, ja, genau.
Das ist
insofern, ist clever, also sie sind eigentlich auf eine Art besser als ihr Ruf. Ja, in vielen Bereichen. Außer das mit dem Gas halt, ne? Da haben sie echt verkackt.
Jetzt ist halt die bayerische Wählerschaft ist natürlich ein bisschen doof, weil die fallen drauf rein.
Ja, gut. Ich glaube, die sind auch nicht doofer als die anderen.
Die fallen halt was
in den
was
anderen Bundesländern oder generell in der Politik ist es halt sonst nicht so oft der Fall, dass von den Grünen die Politik kopiert wird. Sondern hast du ja viel mehr, viel stärker so Kulturkampf. Nein, das ist eine scheiß Idee, weil sie kommt von den Grünen. Gucken wir wo ganz anders hin, von Bayern auf ein Treffen, das diese Woche stattgefunden hat, nämlich das Treffen der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wo das Treffen noch war, also in Südafrika, und wo Russlands Präsident Putin lieber nicht persönlich gekommen ist, weil er ein international gesuchter Kriegsverbrecher ist und vermutlich dann gefangen genommen worden wäre, weil Südafrika auch die entsprechenden Verträge unterschrieben hat.
Wäre er nicht, aber Südafrika wäre dermaßen mit Sanktionen überzogen worden, dass Südafrika in der Ecke stand und Putin Südafrika gerettet hat, indem er nicht dahin gefahren ist.
Dafür hat er schon gesagt, ist dann das nächste BRICS-Treffen in Russland. Kommen sie alle zu ihm. Jedenfalls, was viel interessanter ist als diese Nebengeschichte, ist, dass die BRICS-Gruppe beschlossen hat, zu wachsen und neue Mitglieder aufzunehmen, unter anderem auch Saudi-Arabien und Iran. Und da war ich doch sehr gespannt zu erfahren, was Scham dazu zu sagen hat, was das nämlich eigentlich für die Welt bedeutet.
Ja, neben Saudi-Arabien und Iran sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien mit reingekommen in die Liste der Länder, die dann zum 1. Januar 2024 offiziell aufgenommen werden. Ob sich jetzt der Name wirklich ändert, das weiß ich nicht. Aber also weshalb diese Länder, vielleicht nur ganz kurz zu, wo diese Länder gerade stehen, falls man das noch nicht so ein bisschen auf dem Schirm hat. Argentinien ist die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Äthiopien macht oder hat in den vergangenen Jahren hohe und oft sogar zweistellige Wachstumsraten hinter sich. In Ägypten ist besonders dank der Textil- und Lebensmittelfabriken eine der wichtigsten Industrieproduktionen auf dem afrikanischen Kontinent entstanden in den letzten Jahren. Auch der Iran ist weitergewachsen, tatsächlich trotz der andauernden Massenproteste im Land. Saudi-Arabien ist das absolute wirtschaftliche Schwergewicht unter den Neuen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, naja, das Pro-Kopf-Einkommen dort ist ungefähr so hoch wie das in Deutschland. Das sind die neuen Länder, die dann zum Anfang des nächsten Jahres sozusagen mit aufgenommen werden. Sie verdoppeln sich also, mehr als verdoppeln. Und natürlich wird diese Allianz jetzt geopolitisch und wirtschaftlich einfach an Gewicht gewinnen. Und ja, von den Zahlen her ist es so, dass diese Gruppe voraussichtlich einen ja sehr, sehr, sehr großen Anteil, also 37% an der gesamten Wirtschaftsleistung der Welt beitragen werden und 46% der Weltbevölkerung repräsentieren. Das sagte Brasiliens Präsident da Silva während des Treffens in Johannesburg. Und die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor hat auch gesagt, das sind nicht die einzigen Staaten, die zu uns kommen möchten. 40 weitere Nationen hätten Interesse bekundet, dem Bündnis beizutreten. 23 von ihnen mit sehr konkreten Beitrittsabsichten. Unter ihnen sind so Länder wie Algerien, Kuwait, Bangladesch, Venezuela, Thailand. Also da passiert unglaublich viel. Und wir hatten ja im Voraus so ein bisschen miteinander gesprochen, gesagt, so auch so ein bisschen diese Nachricht unter den Aspekt oder unter den Fragen anzugucken, so was bedeutet das jetzt für Europa, für die USA, für den, ja, für den Westen allgemein. Und für Europa, und es hat dann der grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer, der hat, glaube ich, der spricht ja für sehr, sehr viele PolitikerInnen, also hat dann auch gesagt, diese Erweiterung dieser BRICS-Staaten, das würde sozusagen für Europa bedeuten, dass man viel mehr auf arme Staaten zugehen müsse, dass dieses Bündnis geeint zu sein scheint in so einer anti-westlichen Haltung. Das bedeutet eine ganz große, massive Herausforderung für die EU. Chinas Dominanz werde wachsen und Bütikofer meinte auch, die BRICS werde zu einer eindeutig autoritär orientierten Gruppe. Also zu diesen autoritär regierten Staaten zählte er China, Russland, Ägypten, Äthiopien. Also die vier Staaten, die er sozusagen als schwache Demokratien sieht, sind Brasilien, Indien, Südafrika und Argentinien. Und meinte einfach so, die stehen sozusagen in ihrem Wertesystem dem Westen gegenüber und wir müssen da viel mehr sozusagen auf diese Länder, auf diese Regionen viel mehr zugehen. Für die USA, glaube ich, ist es nochmal so eine größere Herausforderung, weil die BRICS-Staaten die Vorherrschaft der USA im globalen Finanzsystem eigentlich in Frage stellen. Der US-Dollar ist ja nach wie vor die wichtigste und am meisten akzeptierte Währung der Welt. Jeden Handelstag werden ja Währungen im Wert von etwa 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft und verkauft. Viele Länder halten ja den US-Dollar als Reserve, also wie so ähnlich wie jemand, der Geld auf einem Sparkonto sozusagen hat. Und das erzähle ich jetzt nur, weil es hat schon, weil die auch vorhaben, tatsächlich, also die BRICS-Staaten haben auch vor, ihre eigenen Zahlungsverkehrssysteme zu etablieren. Und Zahlungsverkehrssysteme sind super wichtig für Länder, weil sie untereinander eben Geld überweisen. Bisher ist es halt immer in Form von US-Dollar passiert. Und die BRICS-Staaten denken jetzt ganz laut darüber nach, das mit dieser Tradition fast schon zu brechen, lenken jetzt ganz laut über eine eigene Währung nach, soll sozusagen die Dominanz des US-Dollars brechen. Sie wollen ihre wirtschaftliche und politische Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren. Am liebsten auch einfach auch den US-Dollar als internationale Reservewährung ganz ablösen. In einem Beitrag in der Wirtschaftswoche habe ich gelesen, das fand ich ganz interessant, so was es für Möglichkeiten gibt, wie die BRICS-Staaten das so genau in Angriff nehmen könnten. Eine Möglichkeit, die BRICS ja bereits schon praktizieren, die besteht darin, dass man auf andere Währungen ausweicht, also auf die eigenen Währungen ausweicht und da auch zum Beispiel auch auf eine erhöhte Goldreserve setzt. Eine weitere Möglichkeit ist es dann, den Außenhandel untereinander unter diesen BRICS-Staaten, die jetzt ja natürlich auch so mehr als sich verdoppelt haben, dass dieser Außenhandel dann mit den eigenen Währungen abgewickelt wird und ein eigenes Zahlungssystem etabliert wird. Aber vor allem ist es eben so, dass die BRICS-Staaten eigentlich auch das Ziel haben, einen Gegenpol gegenüber dem sogenannten Westen zu bilden, der sich ja sozusagen gerade auch in seiner übergroßen Krise befindet. Und ich finde es auch in der Hinsicht interessant, weil die BRICS ja eigentlich damals eine Art, ja, Goldman Sachs Marketing-Erfindung waren von so einem britischen Ökonomen, Jim O'Neill. Der hatte 2001 dieses Label BRIC, damals noch ohne das S für Südafrika, hat er das erfunden, dann kam Südafrika dazu, dann hieß es BRICS. Aber das war dann das Kürzel so eigentlich für Kunden in der Finanzindustrie, denen man damals so neue Fonds und Zertifikate aus diesen ja sogenannten Wachstums- oder Zukunftsländern versprochen hat. Das heißt also, die BRICS-Staaten, die sind nicht von allein irgendwie auf die Idee für diese Union gekommen damals. Erst später kam der Gedanke, diese künstlich fabrizierte oder diese westlich fabrizierte Einheit als Einheit wirklich zu etablieren. Und ja, die gibt es eigentlich nicht so richtig. Zwischen den Ländern gibt es Zweckbündnisse, Allianzen, auch bittere Rivalitäten, aber eigentlich kein so richtig gemeinsames Wertesystem. Als einigender Faktor ist das gemeinsame Interesse, die vom sogenannten Westen vorgeschriebene internationale Ordnung nicht länger hinzunehmen. Ich glaube, darauf können sich alle richtig gut einigen. Ich fand auch die Kolumne von Horst von Butler, also dem Chefredakteur von der Wirtschaftswoche, sehr treffend. Er schreibt nämlich, die BRICS-Staaten sind allerdings, also auch wenn sie eben nicht dieses gemeinsame Wertesystem haben und so weiter und so fort, die sind allerdings ein Gegengewicht, das man ernst nehmen sollte. Wir erleben einen Machtfaktor, schreibt er, den wir nicht nur in Prozenten des BIPs oder der Weltbevölkerung messen sollten. Nicht erst seit Russlands Überfall auf die Ukraine muss der Westen in Anführungsstrichen lernen, dass die Welt in Anführungsstrichen nicht vereint ist. Dass es eben sozusagen schwierig sei, internationale Allianzen zu schmieden und dass die Formation BRICS eben unberechenbar ist. Und ergänzt sozusagen, es geht jetzt vor allem in dieser Zeit darum, dass die Interessen des Westens nicht mehr so leicht durchzusetzen sein werden. Südafrikas Präsident Ramaphosa hat ja auch gesagt, dass es momentan weltweit den Trend zur Nutzung von lokalen Währungen, alternativen Finanzvereinbarungen und alternativen Zahlungssystemen einfach gibt. Ob das jetzt das Gutes oder Schlechtes bedeutet, das bleibt abzuwarten.
Aber auch das Erste, was ich gehört habe, als ich es im Radio gehört habe, dass sie jetzt noch weitere Staaten aufnehmen wollen, das erste Wort, was ich im Kopf hatte, war wirklich Autokratenstadel. Und ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass das einfach nur ein Erpressungsversuch der beteiligten, zumindest quasi Demokratien ist, die sagen so, entweder ihr kümmert euch ein bisschen um uns oder wir machen hier mit den Autokraten gemeinsame Sache.
Ja.
Das ist so ein bisschen das eine. Und was ich halt ganz lustig finde, ist irgendwie diese Idee, dass sie sich vom Dollar lösen können und dass sie jetzt dann alles auf eine andere Währung, ihren Außenhandel umstellen und so eine andere Reservewährung haben und so. Ich denke dann jedes Mal immer nur, ja, viel Spaß, sich auf die Währung eines Landes zu verlassen oder eines Staatenbundes zu verlassen, der autokratisch regiert ist und völlig intransparente Währungs- und Finanzpolitik macht.
Jo,
also das kann doch nicht funktionieren, jetzt mal ernsthaft. Also dann, wenn die jetzt, was würde passieren, wenn die sich auf die Chinesen verlassen und die Chinesen geben nicht zu, dass sie gerade ein massives Problem mit ihrer Immobilienindustrie
haben. Realität ist, genau. Das ist ja tatsächlich ein aktuelles Beispiel. Also die Wirtschaftsdaten in China müssen ja immer sehr kritisch gesehen werden. Ja. Also die von zumindest aus dem Land selber offiziell rausgegeben werden, kannst du ja immer noch ein bisschen abziehen oder drauflegen, je nachdem, ob es negative oder positive Berichte sind.
Ja. Also klar, was sie langfristig natürlich machen können, ist, sie können sagen, wir machen jetzt sowas wie so eine Art Europäische Union, aber nur was eine gemeinsame Währung angeht und kriegen das darüber vielleicht in den Griff. Aber wie willst du denn eine gemeinsame Währung mit einer Autokratie machen? Das ist alles, das hinkt vorne und hinten. Ich habe mir da auch noch keine abschließende Meinung zu gebildet, was das eigentlich ist, was da passiert, aber das ist nicht das, wie es aussieht.
Ich finde es schon spannend. Im nächsten Aputz-Podcast, den ich natürlich schon kenne und wo es um China geht, sagt das ja auch einer der Gäste, deiner Gäste, dass die Frage, ob das mit der Autokratie, also ob die Autokratie überlebensfähig ist oder vielleicht sogar ein System, das stabil sein und Wirtschaft und Innovation ermöglichen kann, die ist halt, die stellt sich halt gerade und die ist noch gar nicht so final beantwortet. Wir, in Anführungszeichen, wir westlichen Augen oder Menschen und demokratiegewöhnten Menschen würden natürlich intuitiv sagen, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber wir wissen es auch nicht.
Ja, vielleicht haben die einen ganz anderen Ansatz, den wir übersehen. Kann natürlich sein, ja.
Ich habe noch eine gute Nachricht.
Noch eine gute
Nachricht. Ja, noch eine gute Nachricht. Die kommt aus Berlin und das ist ja schon mal selten genug. In Berlin wird ein, finde ich, sehr tolles Projekt mit der Luise-Schröder-Medaille ausgezeichnet.
Wer ist Luise Schröder?
Ja, das war eine letztendlich Frauenrechtlerin auch. Und der Preis wird seit 1998 vom Land Berlin selbst vergeben. Und zwar an Personen oder Gruppen, die, Zitat, sich in besonderer Weise Verdienste um Demokratie, Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen und Männern erworben haben. Und diesmal geht dieser Preis an Housing First für Frauen in Berlin. Mhm. Das ist eine typische Housing First Initiative, eben insbesondere für Frauen, angesiedelt beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Und die kümmern sich dann eben um von Obdachlosigkeit betroffene Frauen, aber auch Mütter mit Kindern. Und die Idee ist eben, dass man, das Erste, was man macht, ist eben den Menschen Wohnraum und einen Mietvertrag zu besorgen. Weil der Gedanke, und die Idee kommt ja aus Finnland, wo es tatsächlich sehr erfolgreich schon seit Jahren praktiziert wird, wenn man Obdachlosigkeit bekämpfen will und die Leute eine Chance haben sollen mit Arbeitsmarkt und allem Möglichen, also ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen, dann ist eigentlich die Wohnung der erste Schritt, ohne den alle weiteren Schritte gar nicht funktionieren können. Mhm. Ne? Und die allen weiteren Schritte wird da auch gemacht. Also da ist dann ein professionelles Team an SozialarbeiterInnen, Beratung, psychologische Betreuung, Berufsorientierung, Kinderbetreuung, Medizinschule und so weiter, ne, was man halt alles braucht. Aber erstmal gibt's den Mietvertrag. Und die haben seit 2018, also seit 5 Jahren gibt es das Projekt und die haben seitdem 77 Frauen mit einer Wohnung versorgt. Und die schöne Bilanz dieser 77 Frauen ist, dass also nicht nur sie gesünder geworden sind, zufriedener, dass sich ihr sozialer Status verbessert hat, sondern die Wohnstabilität liegt bei 100%.
Wow.
Und das ist natürlich super. Ja, die Preisverleihung ist Mittwoch und fand ich ganz spannend, falls uns jetzt VermieterInnen aus Berlin zuhören. Auf der Webseite des Projekts gibt es nämlich ein Formular für Vermieter. Also falls irgendjemand gerade eine freie Wohnung hat und was richtig Gutes tun will, kann man da mal vorbeischauen. Und alle anderen VermieterInnen sind natürlich genauso aufgerufen. Vielleicht gibt es ein ähnliches Projekt ja auch andernorts.
Ja, ich habe gerade nichts zu vermieten.
Ja, falls mal was frei wird, kannst du ja drüber nachdenken. Das war die gute Nachricht. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Ich hatte total vergessen, was das Thema war, bis ich dann in die Kommentare geschaut habe und gemerkt habe, ach ja, Kurorte. Kurorte war das Thema. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein war zur Kur in Bad Kissingen. Sein Stimmchen tat irgendwie missklingen. Er klang fast wie Alf, doch Heilwasser half. Danach konnte er bis zum Cis singen. Tralala, la, la, la,
la. Schön. Ja, ich finde ja die Ausbeute in den Kommentaren auf unserer Webseite
erstaunlich gut,
eher
ne?
schwach, aber es, also, es ist noch Sommer.
Ich finde es erstaunlich, also dafür, dass es so wenig waren, waren sie aber alle gut.
Naja, alle sind ja nur drei, ja. zwei.
Ja,
zwei. Stimmt. Vielleicht ist noch Sommer, ansonsten müssen wir die Aktion einstellen, das bringt ja nichts. Weil, also ich, was ich ja mindestens erwartet hätte, ist, dass irgendjemand Bad Soden auf Hoden reimt oder so, aber nein.
Ja. Das hättest du aber auch vorher ansagen müssen, vielleicht haben sie es nicht alle auf dem Schirm gehabt.
Naja gut, das stimmt. Welchen hast du denn dir?
Na, den von Clara. Ich nehme ja immer den von den Frauen. Es hat meine Dame aus Hagen nach Carlo Vivari verschlagen. Dort trank sie das Wasser, wurde schnell immer blasser. Der Kurort schlug ihr auf den Magen.
Heilwasser trinken, ganz schlechte Idee. Dann nehme ich den einzigen anderen, der kommt natürlich von Sören. Mit Watson fuhr Sherlock zum Kurort und sprach zu ihm, siehst du die Spur dort? Dort an deiner Tasche ist offen die Lasche. Ich schließe, jetzt ist deine Uhr fort. Taschendiebe. Riesenthema im Kurort.
Was haben wir denn für ein Thema diese Woche? Penis?
Isotopen.
Mondlandung?
Der Isotopen.
Isotopen?
Ja.
Na gut, dann Isotopen. Und dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Konstruktive Signale aus New York.
Dienstag.
Die Zinssorgen sind zurück.
Mittwoch.
Technologieaktien gefragt.
Donnerstag.
Anleger blicken gebannt nach Jackson Hole.
Und Freitag.
DAX ist technisch angeschlagen.
Und damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was hast du denn noch finden können, was du gern ergänzen oder korrigieren würdest?
Ich habe heute tatsächlich fast gar nichts gefunden. Ich habe einmal nachgeschaut, von wem dieses Zitat war, was Holger erwähnt hat. Und zwar, wir zwingen die Ukraine mit einem Arm auf den Rücken zu kämpfen. Das stammt vom Militärexperten Carlo Massala und gefallen ist das im Zeit-Podcast Das Politikteil. Die Folge habe ich für die Shownotes mal rausgesucht. Und dann ist Holger ein Versprecher, würde ich jetzt mal unterstellen, reingerutscht. Und zwar geht es in Japan nur in Anführungszeichen um 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser und nicht um Milliarden.
Ha, das ist beruhigend.
Trotzdem noch genug. Ja, aber das war es tatsächlich für heute auch schon.
Ist ja auch mal gut. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, bis dann.
Ja, da sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung unterstützen. Und vor allem auch, es gab am Montag, glaube ich, war es, eine Preiserhöhung bei Steady. Ihr habt bestimmt auch eine Mail bekommen, falls ihr uns denn über Steady unterstützt, bestimmt auch eine Mail bekommen. Wegen Inflation und gestiegener Preise und so weiter, ja, ist ja Inflation, haben sie sich entschieden, dass sie die Preise erhöhen. Und alle, die schon Mitglied bei Steady sind, konnten entscheiden, ob sie mitmachen, also freiwillig mitmachen oder beim alten Preis bleiben. Und es waren doch erstaunlich viele, die gesagt haben, okay, ich erhöhe freiwillig. Oder sogar einige, die den Plan gewechselt haben und aufgestockt haben in den nächsthöheren Plan. Also vielen herzlichen Dank, auch insbesondere an ja diejenigen von euch, die das zum Anlass genommen haben, zu sagen, nö, ich gebe noch ein bisschen mehr. Und natürlich danke.
Kriege ich eine Gehaltserhöhung?
Ich fürchte, dafür reicht es noch nicht ganz, aber wir arbeiten darauf hin.
Lese ich jetzt keinen Abspann mehr vor. Ich halte jetzt so lange die Luft an.
Wir arbeiten darauf hin, dass es zum Ende des Jahres wieder klappt. Was hältst du davon?
Na gut.
Liest du dann den Abspann wieder vor?
Ja, Ende des Jahres. Ja.
Jedenfalls. Ihr könnt uns natürlich auch direkt aufs Konto überweisen. Der Vorteil davon ist, dass nicht so viel davon bei Steady hängen bleibt, weil die sich ja doch einiges da nehmen und nehmen müssen auch. Wenn ihr aber bei Steady seid, habt ihr den Vorteil, dass ihr eine werbefreie Wochendämmerung bekommt. Also falls denn Werbung drin ist, heute zum Beispiel wieder nicht. Und Wir lesen vielleicht eure Namen vor, wenn ihr denn bei den Ultras und beim Fanclub seid. Und das kommt jetzt. Erinnerst du dich hier wirklich?
Dins 1.
Was, Abi?
The creature in the sky got sucked in a hole. Now there's a hole in the sky and the ground's not cold. And if the ground's not cold, everything is gonna burn. We'll all take turns. I'll get mine too. This monkey's gone to heaven. The Pixies, 1989.
Alexander Bonsack stimmt 24 gerne zu und freut sich noch auf viele weiteren Wochendämmerungen.
Was ist denn 24?
Naja, das ist der neue Preis für die Ultras.
Ach so. Marc Bremer.
Oliver Delpi.
Für mehr Hundsnacks. Der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der döse Wicht, der auf dem Carryway in Irland wandert und sich erkältet hat. Grüße von der Akademie Mimi.
Oh, der Carryway. Doris Day wie Doris Day.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Wing Commander Lord Fleschert sein politisches Sommerinterview.
Herr Lindner, seit die FDP für eine Erbschaftssteuer von 100% zur Steigerung der Chancengleichheit eintritt, explodieren ihre Umfragewerte.
Katharina Höll, schön wär.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Reklo Nielk.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Chris, die Tür nicht zu.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
This could be a suspicious message. Links and attachment could be malicious. Do not open attachments unless this message is expected. You recognize the sender and you know it's safe. When in doubt, use the fish alert button in MS Outlook. Or just don't use MS Outlook.
Babette Bauer.
Ah, ich habe Jingle Machine leider nicht dabei. Ja. Guido Baulich.
Und hier der Fanclub.
Silke grüßt Andy und Agathe Bauer.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Frau Rabe, Bachfluencerin.
Martin Balaschk.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Bei 21 Grad und Regen sich zur Depression hinlegen. Bei 38 Grad gibt's Qualen durch Kamikaze Sonnenstrahlen.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
O. Ben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es war einst in Kölle beim Puff. Viele Leute tauchten dort uff.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Mit Massen an Köfte ging's uns ziemlich töfte. Der Rest verschwand alles im Suff.
Was sehr schön war, weil Clemens Langhans und Christoph Henninger haben sich dann auch mir vorgestellt auf einem Hörertreffen im Odonien am Montag. Und zwar ganz am Ende der Veranstaltung, als wir gesagt haben, so jetzt räumen wir auf und alle gehen nach Hause. Wir müssen uns noch kurz vorstellen, stellten sich neben meinen Namen und sagen, Clemens Langhans und Christoph Henninger. Sehr, sehr schön. Schönes Hörertreffen war das. Schönes Hörertreffen.
Schön.
Gian-Andrea-Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind. Himmlische Kind. Ey, die China-Sendung aufzunehmen, das hat mich echt komplett fertig gemacht. Ne? Die ganze Zeit China. Naja.
Cristiano del Tauscho.
Es gähnt der Wehrfrosch.
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up und so weiter.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sehr ganz vorn mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Katja grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, seine Depression ist hier angesessen und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein. Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Stefan Herzog.
Michael Heine.
Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier mit Sie meine Fichte, die ist gleich Geschichte.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Verlag der Woche. Ich brauche keine Substanzen, ich brauche Substanz.
Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Tobi ist nicht kreativ genug.
Hat Uroma eine Urum? Ist Uromas Urum die Uroma drum?
Tobias Johannes.
Nicht so vorlaut, junger Mann.
Philipp Kaden.
Kaltes, klares Wasser.
Arne Kamula.
Kamikazi.
Jasmin Kirsi-Lömek.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Jessica Kugoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlager-Dammers.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Sebastian zitiert Enno von Friedland und stellt fest, manchmal muss man Menschen Menschen sein lassen und manchmal muss man Menschen sein lassen.
Schön. Robert Manik.
Es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Mark Twain.
Auch korrekt.
Ich dachte, das hätte Churchill gesagt. Nevermind.
Das ist so ein falsches Zitate-Ding von...
Weiß ich nicht, ich ordne einfach alles. Das ist egal, immer wenn ein Zitat kommt, sage ich, hat das nicht Churchill gesagt? Weil am Ende weiß halt keiner, wer es gesagt hat und darum funktioniert das immer. Also, hat das nicht eigentlich Churchill gesagt? Mhm. Kannst du super Verwirrung mitstiften. Ganz, ganz einfacher Trick.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nach Zerstörung von russischer Raumsonde, Putin erklärt Mond den Krieg.
Das ist natürlich die kosmonautische Spezialoperation. Heißt das. Mhm. Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Thorsten Winoll.
Bernd Nossim.
Edu Opfer-Kathole.
Boris Perner.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rotloff.
Der Schommi sagt Danke.
Andi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Lucy schickt kühlende Sommergrüße.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
Chip und so weiter.
Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie?
Lucy in the Sky with Sommergemüse.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Blasenstein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Jogi Löw und so weiter Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Fulton County Total Landscaping.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
genießen den Restsommer im Garten bei Priscilla und Gwyneth Molesworth.
Basti an Henry.
Biele und Alice und so weiter.
Ist kurz die Stimme für die ich habe die Modulation verloren. Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Henning Feller.
Felix, der gerade Milena Glimbowski liest. Überleben in der Klimakrise. Vielen Dank fürs Draufstoßen.
Audra Fischer.
Janik Völker.
Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andi.
Andreas Waschk.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Ich kann nicht mehr. Tobias Wirth.
So. Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Nico Erfurt.
Sven Hennissen.
Jennifer Herbert.
Matthias Thome ist der kleine Kapitän.
Anja und Bruno Kirschner.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Oliver Koch.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Susan Schulze.
Familie Felten und Knecht.
Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und das war die Wochendämmerung vom 25. August 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.